It is time, Dominik, für die nächste Folge. Herzlich willkommen zurück an alle, die wieder eingeschaltet haben. Diesmal sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern Dominik ist in Berlin im Bromance Headquarter im Podcast-Studio. Ich bin in Bielefeld im Homeoffice. Das ist die erste Folge seit langem, Dominik, würde ich sagen, wo wir uns wieder nicht gegenüber sitzen. Aber
Hansi lebt so ein Luxusleben.
Jetzt kommt
er
das.
Er geht nach Hause, wann er will.
Ich
er
geht nur nicht Shit.
Ich in die Office, Shit wenn er nicht will.
Ja.
Er hat eine Wohnung in Berlin, die er quasi nur für 2 Tage benutzt. Einfach 2 Wohnungen hat dieser Hansi. Der ist schon Hansi. ein kleines bisschen verwöhnt, muss man sagen.
Ja. Ich bin gerne im Büro, aber wenn jetzt Ostern war, weißt du, dann Family, Friends und so weiter, weißt du, dann ist man auch gern zu Hause. Du weißt doch, wie es ist.
Ja, nee, da gebe ich dir recht. Wie war dein Ostern so?
Ey, Ostern war nice. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, relativ viel Family mit Freunden getroffen. Osterfeuer ist in Amerika gar nicht so ein Ding, ne?
So Osterfeuer gibt's also nicht so Osterfeuer, aber auch Ostern. Man hat diese Osterjagd, also dass man die Eier quasi
so Eier sucht, so. Ja, genau.
Aber ansonsten ist es nicht das Christliche, das gefeiert wird, sondern einfach, dass die Familie ein bisschen zusammenkommt, dass man so eine Ostereierjagd hat. Aber ansonsten ist es eigentlich ein normaler Tag. Man geht Montag und Freitag in die Schule, also man hat nicht irgendwie extra frei dafür.
Ja, das ist crazy, weil du hast ja hier echt Freitag frei, Montag frei, also hast du im Prinzip so 4 Tage frei, so ein langes Wochenende. Und dann gibt es ja so Osterfeuer, es gibt so viele deutsche Sachen. Ist Osterfeuer aber so in Nürnberg so ein Ding? Dass du das hast? Oder ist es eher so ein, ich weiß nicht, ob das eher so ein Nordrhein-Westfalen-Ding ist, ich weiß das gar nicht.
Kann eher NRW sein, aber in Nürnberg war es eher, wir haben einfach Schweinebraten gegessen am Ostersonntag.
Okay.
Also das war richtig lecker.
Typisches Sonntagsessen so.
11.30 Uhr in der Früh, ich war in der Heimat, also in meinem alten Dorf, wo ich auch aufgewachsen bin und habe meine Kumpels gesehen, einige von deren Familien, die ich seit 9 Jahren nicht mehr gesehen habe oder so.
Nice.
Also das war richtig nett und ich wurde auch schön begrüßt am Freitag, ich bin angekommen. Mein Kollege hat seine Mutter gefragt, ob sie mich abholen kann mit ihm, weil er nicht mehr fähig war zu fahren.
No way. Weil er Samstag ein bisschen zu viel
seine
gefeiert
Mutter
hat.
Seine Mutter holt mich ab. Nee, das war Freitag schon.
Ach so,
also der
shit.
Hat Freitag früh angefangen. Die hatten Donnerstag ein Fußballspiel, Freitag früh angefangen.
Ja gut, Donnerstag Fußballspiel ist ja schon crazy.
Ja, und hat mich abgeholt und dann direkt zum Griechen gebracht. Und vor dem ich überhaupt mich vor allen, die da waren, halt bekannt machen konnte, schiebt er mir schon so einen Uso-Shot in die Hand.
Gefährlich.
Oh, die Nacht ging dann relativ schnell vorbei. Nach, ich glaube, dem 4. Uso-Shot war ich dann auch schon. Ja, ich würde mich auch gerne irgendwann hinlegen, anstatt weiterzumachen.
Oh shit, und dann bist du ja noch von Berlin nach Nürnberg. Du hast ja auch noch so Travel hinter dir mit Zug und wahrscheinlich bist du ja gefahren und dann Auto und so weiter. Also warst ja dementsprechend dann auch kaputt, ne? Aber ist doch geil, dass du trotzdem ein schönes Wochenende mit alten Freunden, ne? Ist doch auch was.
Ja, geil. Ja, und der Club hat natürlich verloren.
Stimmt, du warst im Stadion. Ja, hast gesehen.
Das hat alles gedämpft, Mann. Also ich will jetzt nicht zu weit rein. Bielefeld steigt auf. Bielefeld gegen Nürnberg nächstes Jahr. Hansi und
yes, ich machen das. Ey, wir müssen auf die Bielefelder Alm. Nürnberg spielt in Bielefeld. Das wäre nice, Dominik. Da musst du mich besuchen kommen.
Dann machen wir es so. Wir gehen beide zu dem Spiel in Bielefeld und zu dem Spiel in Nürnberg.
Ist geil. Machen wir. Deal. Müssen wir machen. Alright, Leute. Nach dem Ostern gibt es immer noch einiges an News zu besprechen. Wir hatten letzte Woche, lass uns direkt mit Quarterback einsteigen, oder, Dominik? Wir hatten einige News schon letzte Woche. Wir haben ja schon über den Tennessee Transfer geredet, der jetzt eine neue Heimat gefunden hat. Und ich glaube, Dominik ist zu heiß, der möchte euch direkt abholen. Schieß mal los, was gab's für News?
Also wir haben über Nico Iamaleava geredet, weil er quasi 4 Millionen verlangt hat von seiner ehemaligen Schule Tennessee. Die natürlich es nicht ihm geben wollten, weil der wurde schon 2,4 Millionen bezahlt im Jahr und er hat angeblich dann falsch, oder nicht nur angeblich, er hat falsch gepokert, weil jetzt hat UCLA ihn genommen und sein NIL-Deal ist laut verschiedenen Sourcen nur 1,75 Millionen. Also er nimmt jetzt so quasi einen Paycut. Ich kann nur sagen, weil es trotzdem eine absurd hohe Summe ist für einen sehr jungen Quarterback. Aber ganz ehrlich, der hat nicht mal so krass performt und vor allem in den Playoffs nicht. Wenn man von Marktwert redet, er hat seinen Marktwert eigentlich geschadet und deswegen hat 100%. Er weniger bekommen.
100%, du musst mal ausrechnen, das ist jetzt pro Saison 650.000 Dollar weniger. Von 2,4 auf 1,75. Und das Lustige ist ja, der vorherige UCLA-Quarterback ist jetzt zu Tennessee. Also im Endeffekt kann man darüber reden. Ist das der erste Trade in College Football History? Oder was ist da passiert?
Also ist schon witzig, weil ja, wenn du ein Quarterback da bist und du dachtest, du bist der Starter und auf einmal kommt ein neuer rein und der wird safe der Starter, dann okay, schaue ich mich direkt um. Und Aguilar hat dann nicht lange rumgefackelt. Und ich glaube, das waren weniger als 24 Stunden,
naja,
wo er im Portal war, wussten alle, dass er nach Tennessee geht. Aber das ist halt einfach wieder die Sache von, ohne dass wir zu tief reingehen, wie kann College Football einfach sowas ermöglichen? Weil wenn das einfach im Regelwerk wäre, Tennessee und UCLA verhandeln schnell, Nico geht zu UCLA, wir kriegen dafür Aguilar, 1:1 Trade. GMs machen das. Verstehst?
Ja, du brauchst halt trotzdem so einen Rahmen, wo du sagst, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Und dafür gibt es halt gar keine Regeln. Also jeder konnte jederzeit mit allen Leuten reden. Du konntest Geld hin und her werfen. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja, du kannst ja machen, was du eigentlich willst. Hauptsache, der Spieler sagt dann ganz am Ende, ey, shit, ich spiele für UCLA oder ich spiele für Tennessee. So, und um mehr geht's ja nicht, das ist nur das Ziel, aber wie du da hinkommst, dafür gibt's ja so gut wie keine Regeln. Die einzige Regel, die es ja gab, aber das war ja nicht durch die NCAA, sondern durch die SEC, dass ja man nicht von Tennessee aus zu einer anderen SEC-Schule hätte gehen können, weil dieses Fenster ab 1. Februar zu war. Heißt, deswegen muss es ja irgendeine Schule außerhalb der SEC werden, deswegen UCLA. Und gleichzeitig war es ja auch so, Tennessee konnte keinen anderen Quarterback aus der SEC mehr holen, durch das Transfer Portal, weil es wahrscheinlich auch nicht mal die großen Angebote gab, weil jeder ist ja eigentlich mehr oder weniger set, was die nächste Saison angeht. Aber gleichzeitig gilt das auch nicht nur für Transfers, die rausgehen, sondern auch die reinkommen. Heißt, Tennessee war dann auch gebunden und musste sagen, wir müssen irgendeinen Quarterback außerhalb der SEC reinholen, damit wir irgendwie einen Quarterback transferen können zu uns hin, damit wir einen Starting Quarterback haben. Und deswegen war es auch an sich, ich habe es mir schon vielleicht gedacht, die logische Schlussfolgerung, weil der Quarterback war dann halt über. Er hat gedacht, okay, ey, ich bin eh nur Quarterback 2, so, ich werde nicht der Starting Quarterback sein. Und dann war ja er im Prinzip der Mann, der dann über war, in Anführungszeichen, und Tennessee brauchte jemanden außerhalb ihrer Conference, um überhaupt ihn reinholen zu können, durch die Regeln der SEC. Deswegen, also, da nur kurz die Erklärung, warum das vielleicht auch ein Quarterback war von einem, in Anführungszeichen, schlechterer Conference, weil es durch die SEC-Regeln, nicht durch die NCAA-Regeln, sondern durch die SEC-Regeln, nicht erlaubt war, jemanden aus der SEC zu holen nach dem 1. Februar. Das ist nochmal vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, warum das vielleicht jetzt auch so dann stattgefunden hat, wie es dann stattgefunden hat.
Genau, gut erklärt.
Danke fürs Kompliment.
Sauber gemacht.
Der Bedarf, Alter. Geil. Aber ey, wir haben noch einen Fun-Fact in diesem Ding. Wir haben ja eigentlich als alles, glaube ich, das schon zu gesagt. Das war im Prinzip so wie eine Art Trade, der nicht direkt war, aber der so ein bisschen indirekt ein Trade war. Man könnte jetzt ja sagen, die Schulen haben einfach ihre beiden Quarterbacks getauscht. Vielleicht gibt es ja in Zukunft Regeln dafür, wie du es gesagt hast, Dominik. Vielleicht sollte es Regeln dafür geben. Trades im College Football fände ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Die Frage ist dann aber, was für einen Rahmen von Regeln setzt man dem Ganzen? Und das braucht, glaube ich, auch Regeln. Haben wir ja bei dem Beispiel hier gesehen.
Ey,
aber
wer weiß.
Was ist los?
Mal ganz ehrlich, stell dir vor, du hast in 3 Tagen eine Klausur. Du weißt, du hast dein Leben dafür studiert. Und auf einmal schickt dich dein Coach zu irgendeiner anderen Schule.
Damn. Guck mal, das ist ein richtig guter Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Weil du nimmst ja nicht nur den Sportler, den Footballspieler aus dem Team zum anderen Team, wie in der NFL ja auch, sondern du nimmst den Studenten aus seinem Umfeld, aus seinen Classes. Und du musst ja nicht nur dein sportliches Leben neu starten, sondern dein akademisches Leben auch. Und du hast gerade alles auf der Reihe, du hast alles auf der Kette, du hast gelernt für deine Midterms, Finals, was auch immer. Und auf einmal ist alles anders. Nicht nur der Sport. Boah, das ist krass, da habe ich noch gar nicht so aktiv drüber nachgedacht.
Aber der Schulablauf, weil manche Schulen sind ja entweder Semester, also du hast 2 Semester oder du hast 4 Quarters. Das heißt, du hast quasi 4 Semester anders. Und das ist dann ein Jahr. Manche haben ein Drittel, dann bei manchen sind die Testwochen anders als bei anderen. Ey, das wäre schon ein Kopfweh. Ich glaube, meistens ist es ja eh nur, dass es dann gültig ist, nachdem das Schulsemester vorbei ist.
Ich wollte gerade sagen, du müsstest
erst nach diesem Semester, ja, also Nico würde erst nach diesem Semester auch mit Agula, dass die quasi im Sommer, im Mai erst ankommen. Aber stell dir einfach vor, du könntest innerhalb von 2 Tagen getradet werden und dann bist du auf einmal auf einem anderen Campus.
Aber guck mal, da weißt du ja schon, dass das eine Regel sein muss, die es geben muss einfach. Dass du nur einen Trade-Period hast, die vielleicht in der Off-Season ist, wo du sagst, in den Semesterferien zwischen Winter- und Sommersemester, weil dann war gerade die Saison ist über, die ist jetzt Ende, so heißt Ende, also Anfang Januar hat ja das letzte Team ein Spiel, wenn du im National Championship Game stehst. Und dann musst du es ja eigentlich so machen, dass du nur in diesen Semesterferien traden darfst, in Anführungszeichen, für 2-3 Wochen, weil dann müssen ja die ganzen Studenten ja schon, weil es sind ja Student-Athletes, es sind ja erstmal Students, auch, ne, man muss ja trotzdem das so festhalten. Ob es jetzt immer noch so ist, ist die Frage, ne, so bei den meisten ist es wahrscheinlich nicht mehr so, dass du Student First bist, aber der Gedanke sollte ja eigentlich bleiben, dass du dann ja eigentlich den Studenten ja auch eine Zeit gibst, wieder sich neu einzuschreiben, Kurse zu buchen, was weiß ich. Also das muss ja, also wenn wir darüber nachdenken, muss das ja schon eine Regel sein, wenn wir in die Richtung gehen von Trades im College Football.
Ja, nee, die werden schon krass. Sowas finden, weil du kannst den Schüler nicht beschädigen in so einem Sinne. Also am Ende
muss akademisch die Hölle.
Du dich schon um den Schüler ein bisschen kümmern.
Ja. Aber ey, wir haben noch einen Fun Fact, denn wenn wir über so Transferred Quarterbacks reden, einen Namen, den wir alle kennen. Arch Manning ist jetzt stand jetzt nach diesen ganzen Transfers, worüber wir geredet haben, und gut, wir haben natürlich nicht alle angesprochen, es gab wahrscheinlich noch ein paar andere, aber die größten, ist Arch Manning, der Neffe von Eli und Peyton Manning, der jetzt bei den Texas Longhorns ist, der einzige Quarterback aus der Class 2023, also der 2023 zum College gegangen ist, der noch nicht getransfert ist.
Ja, also von den Top 7, glaube ich, oder Top 8 war es. Ist der Einzige. Also
aber selbst wenn man, guck mal, genau, das war's. Das habe ich gerade vergessen zu sagen. Von den 5-Sterne-Quarterbacks, also die haben du hast ja dieses System, wo du 1 oder 0, das gibt es ja auch, also 0 bis 5 Sterne, also von den besten Quarterbacks, die am besten gerankt waren aus der Highschool Richtung College Football. Und Arch Manning ist der Einzige mit 5 Sternen, die gerankt wurden in der Class 2023, die jetzt noch bei seiner Schule ist. Und ganz ehrlich, das sagt dir alles, wirklich alles, was du über College Football wissen musst, wie es seit der Büchse der Pandora sich entwickelt hat. Also wirklich, das sagt dir doch alles.
Ja, also bei manchen ist es halt, die sind runtergetransfert. Du hast jetzt diesen, der ist jetzt bei UTEP, der war der Nummer 2 oder Nummer 3 Quarterback aus dieser Gruppe. Und der ist jetzt getransfert, als er ankam von USC. Malachi Nelson, glaube ich, war es. Kann sein, ja. Dann ist er zu Boise gegangen, hat trotzdem da nicht gestartet. Jetzt ist er von Boise zu UTEP. Und bei UTEP schaut es auch nicht so aus. Also sehr oft, nur weil man weit voran ist mit diesem Ranking, heißt es noch gar nichts. Aber auch umgekehrt. Ja, Arch ist noch nicht getransfert. Er ist wahrscheinlich der Nummer 1 Quarterback. Aber am Ende des Tages, wenn er das startet, nicht abliefert, dann macht es keinen Unterschied, ob er da geblieben ist oder nicht. Und dann muss man halt einfach sagen, man hofft, also wir alle, glaube ich, hoffen, dass Arch dort abliefern kann, weil das wäre einfach richtig geil, jetzt die nächsten Generationen wieder bei Arch Manning und einem Manning in der NFL dann zu haben, würde ich schon feiern.
Safe, und wenn sag ruhig, ich wollte dich unterbrechen.
Ja, aber es heißt nicht immer, dass wenn ein Quarterback transfert, dass er nicht mehr spielt oder so. Einer der besten Quarterbacks in der College-Football-Geschichte mit Joe Burrow, er war ja bei Ohio State, ist rüber getransfert.
Gutes Beispiel. Genau, also Transfers müssen nicht immer schlecht sein.
Auch, ja. Safe. Ja, also, das heißt nichts gegen das Development, aber am Ende des Tages, man muss Arch einfach geben, den Respekt und den Lob, dass er sagt hat, ich gehe nach Texas, ja, Quinn Ewers ist vor mir, ist ein guter Spieler, waren in den Playoffs, haben all das gemacht, ich warte meine Zeit ab, Und wenn er benutzt werden musste, war er auch bereit dafür. Das ist schon mal ein Lob. Jetzt kann er wirklich alles als Nummer 1 Quarterback lernen und ich bin schon gespannt auf ihn.
Ja, und das Ding ist ja auch, man hört das ja immer auch von so NFL Draft Scouts, die das in den Berichten schreiben. So, man liest das ja dann überall, gerade jetzt in der NFL Draft Season, dass ja Spieler gerne genommen werden, gerne gesehen werden und auch höher gerankt werden, die der Competition ausgesetzt wurden und nicht davon weggescheut sind, sondern die gesagt haben, shit, ich bleib jetzt hier und im Prinzip battle das aus, anstatt dann zu sagen, ich transfer irgendwo hin, wo ich safe QB1 bin. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja auch nochmal ein Punkt Richtung Arch Manning, wo man dann sagen muss, ey, der hätte ja transferen können, da wären zig Schulen gewesen, die ihn hätten nehmen wollen, so, das ist ja gar keine Frage. Da hätten ja mehrere College hätten mit Kusshand Arch Manning nehmen wollen. Das kannst du, oder nicht, Dominik? Das kann man ja nicht anders sagen. Aber ja, er hat halt gesagt, shit, ich bleibe einfach hier, Uwas ist vor mir, aber irgendwann werde ich sowieso QB1, weil er wird irgendwann gehen, so wie jetzt ja dieses Jahr. Also Quinn Uwas ist ja jetzt dieses Jahr im NFL Draft. Heißt, dieses Jahr wird Arch Manning QB1 sein, aber er hat ja trotzdem die ganze Zeit gebattelt, hat von Quinn Uwas gelernt und mit ihm dann um diesen Spot so ein bisschen gebattelt. Und das ist ja, glaube ich, auch das, Dominik, sag mir, wenn ich da falsch liege, aber das, was ja NFL-Scouts auch lieber sehen, als wenn du dann sagst, okay, shit, ich gehe jetzt zur nächstbesten Schule und habe da diesen QB1-Spot sicher, nur weil gesagt wird, okay, wenn du hier hinkommst, hast du den Safe, ohne im Endeffekt davor was dafür getan zu haben.
Ja, nee, ich gebe dir vollkommen recht. Also es ist dann eher so eine Charakterfrage. Du hast jetzt halt dieses System gelernt, du hast von den gleichen Coaches gelernt und du fühlst dich gut einstudiert und bist loyal und solche Qualitäten. Aber dann bei manchen auch, es heißt nichts Schlimmes, dass man jedes Jahr transfert. Cam Ward zum Beispiel, er war ja 2 Jahre bei Washington State, dann war er ein Jahr bei Miami und dann eins, ach, diese kleine Schule, ich vergesse die immer.
Ich weiß, was du meinst, aber er war auch bei 3 Schulen. So, ja, wir haben ja, da gibt's
heißt
ja,
nichts.
Da gibt es ja viele, viele Top-Picks, die auch dieses Jahr im NFL Draft sind, wie zum Beispiel Shedeur Sanders. Er war auch erst Jackson State, dann Colorado. Travis Hunter, das Gleiche. Erst Jackson State, dann Colorado. Also du hast ja viele der Top-Spieler in diesjährigen Draft sind auch transferred irgendwann. Also das ist ja Fakt. Deswegen, also das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, aber kann was Schlechtes sein. Es kommt halt immer sehr auf den Kontext an. Das kann man, glaube ich, zum Ende nochmal so festhalten. Also es ist halt immer sehr kontextbezogen, ob das für einen Spieler schlecht sein kann, schlecht wurde, was das genau heißt. Aber ja, Arch Manning ist noch da und er wird nächstes Jahr QB1 bei den Texas Longhorns. Dominik, lass uns zum nächsten Thema kommen. Welche News haben wir noch?
Ah, Mann, ich werde diesen alten, kleinen Kerlen vermissen. Und das ist Lee Corso. Nach 38 Jahren hört er auf. Das wird seine letzte Show sein in Woche 1. Macht er seinen letzten Headgear-Pick. Das war quasi, er nimmt diesen großen Helm von dem Maskott auf und macht dadurch seinen Tipp für das Spiel. Er ist einfach eine Legende, er ist 89 Jahre alt. Das habe ich auch gar nicht mit, also, mir war das nicht bewusst, dass er so alt war. Also so gut schaut er ja aus. Ich hätte gedacht, okay, ja, vielleicht Anfang 80 oder so. Aber Lee Corso hört auf nach 38 Jahren. Fun Fact: Das allererste Mal, als er jemanden gepickt hat mit seinem Headgear-Pick, war es Florida State. Die guten alten Seminoles. Aber ja, das sind traurige News für alle College-Football-Fans, dass er aufhören wird. Er ist eine Bereicherung für College-Football gewesen. Aber ich kann jetzt mir vollkommen vorstellen, dass Pat McAfee einfach da weitermacht und dieses College-Football-Euphorie weiter verbreitet.
100%. Also das ist auf jeden Fall eine Legend, würde man sagen. Legend im College Football. Das ist nice. Ist nice.
Ja, ich habe die Story schon erzählt, von als ich ihn getroffen habe, oder?
Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kenne die nicht. Erzähl.
Also im Aufzug mit meinem Vater?
Doch. Okay, die hast du erzählt. Ja sorry. Okay. Aufzug hat gerade geklingelt bei mir. Ja.
Ja, genau.
Ja, crazy.
Ja, alright. Ich habe ihn auch schon kennengelernt. Der Typ ist cool. Mega korrekt. Ich freue mich, dass er jetzt halt endlich mal davon weggehen kann, im Sinne, dass er ist ein alter Mann,
verbringt die Zeit, der ist 89.
Kindern, Enkelkindern, Neffen, was auch immer, verbringe es mit allen.
Ich wollte gerade sagen, der ist 89 Jahre alt. Also wenn jemand sich Retirement verdient hat, dann ist es Lee. Dann ist es Lee Corso. Alright, ja. Lass uns zur nächsten News kommen, Dominik. Und ich habe gleich noch eine Special News für uns, die Dominik nicht mal weiß, die wir exklusiv bekommen haben. Ich werde gleich noch was droppen. Aber erstmal, Dominik, was sind die nächsten News?
Der Nummer 1 available Running Back Jaden Ott transfers to Oklahoma. Witzig, weil er hat gerade einen Helm unterschrieben, wo er mit seiner Unterschrift I ain't fucking leaving unterschrieben hat.
No way, das habe ich gar nicht gesehen.
Und dann zwei Tage später
ein
Announcement to transfer, ja. Und jetzt ist er bei Oklahoma gelandet.
Money talks, baby. Money talks.
Money talks, ey,
das baby. Ist wieder, ey, ich könnte mich jetzt wieder 3 Stunden aufregen über diese Scheiße. Und ich sage wirklich einfach Scheiße. Weil das ist wieder einfach College Football at its best seit 2 Jahren. Was ist das? I ain't fucking leaving und dann 3 Tage später, I am fucking leaving. So, was ist da los? So, nur weil, nur in Anführungszeichen, weil er dann 300.000 bei irgendeiner Uni mehr bekommt oder so. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht, aber ich sag einfach irgendwas. Das ist so brutal, ne? Das macht so ein bisschen, ich weiß, wir wollen nicht wieder reingehen, ich nur ganz, ganz kurz, aber das macht für mich echt den Flair von College Football ein bisschen kaputt. Bin ich ehrlich. Das ist auch schon ein bisschen. Also es ist geil, dass die ganzen Jungs das Geld damit verdienen. Das sollen sie auch und so. Aber das macht für mich so ein bisschen diesen Flair von College Football, von wegen, ich bin treu, ich rappe eine Schule, weißt du, das ist so ride or die, mein ganzes Leben lang, ich bin Alumni, weißt du, was ich meine? Das macht das einfach ein bisschen kaputt. Schwierig.
Ja. Er hat sogar selber auch einen Tweet hochgeladen am 29. Dezember mit Wolf of Wall Street. Diese ganze I leave it.
Ja, genau.
The show must go on.
Und da kommt irgendwer nur rum und gibt ihm irgendwie einen Koffer und dann so, Oklahoma this.
So. Ja, ja.
Ah, crazy. Alright, lass uns kurz noch über eine NCAA-Regel, die gemacht werden soll, reden. Und danach habe ich die Special News, die ich noch droppen wollte. Aber Dominik, holt euch noch kurz ab und dann habe ich was Besonderes für euch.
Ja, die NCAA also will selber jetzt Regeln erstellen, dass man Verletzungen nicht mehr vortäuscht. Und er soll dann geil. Quasi einfach eine 5-Yard-Delay-of-Game-Penalty sein, dass, wenn der Ball gespottet wird, man innerhalb halt, sagen wir mal, der Ball wird gespottet und eine Sekunde später darfst du nicht mehr runterfallen, sondern es ist ein 5-Yard-Delay-of-Game. Und dann kommen wahrscheinlich auch noch die Regelwerke von ablaufende Uhr oder wenn es jetzt ist, dass du die Uhr runterlaufen willst, dass die dann gestoppt ist und dann erst Snap of Ball dann wieder anfängt. Also ich mag sowas, weil dann kannst du quasi nicht schummeln. Die SEC hat eigentlich auch schon ihr eigenes Regelwerk damit gehabt, dass beim ersten Mal, wo sowas passiert, also dieses wirklich vortäuschen. Das erste Mal ist eine $50.000 Strafe, das zweite Mal eine $100.000 und das dritte Mal könnte zu dem Head Coach einer Suspendierung für das nächste Spiel sein. Also die wollen halt wirklich sagen, nee, wir haben keinen Bock auf diese Scheiße und dieses Simulieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind schon richtig harte Strafen. Ne? Ich meine, 50.000, okay, die ganzen Colleges haben erstmal relativ viel Geld, aber 50.000, wenn man das mit so NFL-Fines gegenüberstellt, ich meine, da gibt es ja auch Strafen und eine teure Strafe in der National Football League für, weiß ich, unsportsmanlike conduct sind 50.000. Das ist schon eine teure Strafe. So, oder nicht, Dominik? Ja. Also, ja, deswegen, das sind schon sehr, sehr hohe Strafen, gerade 100.000 und dann noch die Suspendierung vom Head Coach. Überleg mal. Ja, das ist schon, die greifen auf jeden Fall ordentlich. Aber ganz ehrlich, persönliche Meinung, ich finde es richtig, richtig gut. Also, sowas gehört nicht in College Football, nicht in irgendeinem Sport. Verletzungen vortäuschen ist immer absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich das geil, dass da so durchgegriffen wird, 100%.
Ja, das ist auch wichtig so, dass man da einfach sagt, nee, wir haben keinen Bock, durch das so zu gehen. Wir wollen es nicht akzeptieren in irgendeiner Art und Weise. Einfach weg davon.
Ja. Alright, das haben wir gemacht. Jetzt kommen die Special News, von denen Dominik nicht mal was weiß. Denn wir haben von Cold Super Island ein bisschen eher als alle anderen eigentlich, also jetzt gerade ist es eben online gegangen, weil ich wusste schon ein paar Stunden vorher, die News bekommen, wer 2026 in Dublin spielt.
Okay, das weiß ich selber.
Komm, Dominik, bevor ich sage, was wäre dein Favorite Matchup nächstes Jahr? Dieses Jahr wissen wir ja schon, wir werden auf jeden Fall da sein, aber ich rede von 2026.
Okay, es ist wieder ein Conference-Spiel. Ja. Also zwei Gegner in der gleichen Conference.
Ja, sag. Was wäre dein Favorite Matchup?
Ich würde sagen, es ist ACC. Habe ich recht? Ja oder nein?
Ja, komm, mach. Sag dein Favorite Matchup. Ich will nicht zu viel teasern. Oh,
ich würde jetzt denken, North Carolina gegen North Carolina gegen Duke. Wäre schon geil.
Ey, du hast die Hälfte richtig.
Ist es North Carolina?
8-time Super Bowl Champion Bill Belichick comes to Dublin, baby. Das wird nice. Alter. Das wird nice. Und die spielen gegen Texas Christian University, TCU.
Oh, TCU ist geil.
Yes, sir. Aber das ist ein geiles Matchup, oder? Das ist ein geiles Matchup.
Oh, das ist schon cool. Das ist schon cool.
Und du hast einfach Bill fucking Belichick in Dublin. Im College Football Spiel Week freaking Zero, North Carolina Tar Heels gegen TCU. Das ist nice.
Ey, stell dir vor, wir kriegen Bill Belichick auf diesem Podcast, Mann.
Das wäre nochmal ein anderes Level. Das wäre nochmal ein anderes Level. Ey, aber deswegen, ich wollte es einfach mal droppen. Die News sind jetzt seit, ich glaube, 20 Minuten online. Wir haben es so, ich glaube, vor ein, zwei Stunden habe ich eine E-Mail bekommen von wegen, ey, bis da und da warten, aber dann können wir es hinaus. Und ich war direkt so, ey, gut, dass wir gleich den Podcast aufnehmen. Direkt mal reinpacken. Perfekt. Ey, Leute, wir sind auf jeden Fall dieses Jahr am Start. College Football Ireland. Dieses Jahr Iowa State gegen Kansas State. Wird nice. Wir werden am Start sein. 23. August. Wir packen den Link nochmal in die Shownotes mit allen Infos, Tickets und so weiter. Seid am Start. Wir sind am Start. Wir wollen auch vielleicht wieder irgend so ein Bromance-Treffen machen. Sami wird auch mit am Start sein. Deswegen, wir gehen auf jeden Fall wieder all in, sind am Start wie letztes Jahr. Und würden uns freuen, wenn ihr auch am Start seid. Alright. Dann würde ich sagen, haben wir noch einen kleinen Fun-Fact, weil wir gehen jetzt einmal Richtung NFL-Draft. Wir haben ja schon darüber geredet, von College-Spieler, wie ist diese Zeit zwischen letztem College-Football-Spiel und dem NFL-Draft Richtung April, haben wir schon darüber geredet, wie ist das so, wie muss man trainieren, wie findet man seinen ersten Agent und so weiter. Aber bevor wir gleich darüber reden, wie es eigentlich ist am Draft Day, warum geht man zum Draft hin, wer wird da eingeladen, wie macht man es bei Dominik, wie hat es Dominik zum Beispiel gemacht, war ja bei seiner Family, hat eine Party geschmissen, was auch immer, reden wir gleich drüber. Aber davor, lass uns doch mal aus der nächsten News, Dominik, du weißt es nicht, aber lass uns mal kurz ein kleines Quiz für alle machen, die zuhören. Wir haben hier nämlich ein kleines Stat auf, die super interessant ist. Von welcher Uni wurden bisher die meisten Spieler im NFL-Draft ausgewählt? Dominik und ich sehen es beide vor uns. Aber überlegt mal gerade alle für
seit
euch.
Seit 2000.
Das ist gut, das ist richtig. Seit dem Jahr 2000. Überlegt mal kurz, gebt mal so die Colleges durch. Wir warten jetzt einmal gleich kurz. Was denkt ihr, welche Uni ist auf Nummer 1? Wir gehen natürlich nicht alle jetzt durch. Das wäre dann relativ viele Pausen, die wir hier im Podcast einbauen müssen. Aber welche Uni denkt ihr ist Number 1 mit den meisten Spielern, die jemals seit 2000, also den ganzen Drafts, also die letzten 24 Drafts sind dann, im NFL-Draft ausgewählt wurden. 3, 2, 1. Ich hoffe, ihr habt eine Uni. Und es ist, Dominik?
The Ohio State University.
Ohio State, baby. 167 Spieler, aber knapp gefolgt von Alabama 164, da kommt Georgia 157 und dann LSU 155. Und dann ist ein Drop-off eigentlich mit 20 Spielern zu den Florida Gators. Also da ist so ein bisschen ein kleiner Drop-off. Die anderen oben, die ersten vier sind relativ knapp.
Aber schon wieder, man muss sagen, aber ist man krass. Hat vier Schulen aus der SEC. Also wenn du NFL spielen willst, dann gehst du SEC-Football, baby.
Ja, und warum, haben wir auch schon öfter drüber geredet. Die Competition ist einfach die krasseste. Es ist halt die beste Conference. Wir haben drüber geredet. Und wenn du aus der besten Conference rausstichst und du bist in der SEC einer der besten Spieler, dann bist du auch einer der besten Draft Prospects.
Ja, aber wie immer, ich sehe zwei Florida-Schulen mit Miami ist auch noch da, The U und Florida, aber ich sehe kein Florida State, baby.
Direkt. Das ist so geil, kein direkt. Florida State. Egal wie Dominik Björn irgendwie nur trashen kann, macht er so diesen Podcast. Das ist so absurd. Du siehst nicht mal Florida State, aber Dominik muss irgendwas finden. Du findest immer irgendeinen Weg. Ist es crazy, ey. Alright, so. Lass uns, wie wir schon angekündigt haben, wir machen jetzt einen Cut aus den News Richtung NFL-Draft. Diese Woche Donnerstag, ganz wichtig, können wir nochmal alle kurz abholen. Von Donnerstag auf Freitag, wir werden online sein. Football Bromance Twitch live ab 19 Uhr. Wir gehen mit euch erst ganz schon was essen. 20 Uhr der Draft-Drop, unsere neuen Hoodies, T-Shirts und auch Sticker. Es gibt seit diesem Mal, in diesem Job sind Football Bromance Sticker auch jetzt drin. Also die kann man auch erwerben in unserem Shop ab 20 Uhr am Donnerstag. Poste nochmal alles und da gibt es nochmal alle möglichen Infos auf Football Bromance Instagram. Wir werden weiter live sein. Ab 1 Uhr auf RTL Plus kostenlos. Also ihr könnt RTL Plus kostenlos gucken und das streamen. Oder Nitro sind Björn ist am Start, Patrick ist am Start, Kasim ist am Start. Alle sind am Start, die TV-Experten auf Nitro und machen da den Draft live auf Nitro und RTL Plus kostenlos, wie schon gesagt. Könnt da einschalten. Wir machen eine Watch-Party und gucken zusammen aus dem Büro. Es ist Robin, Sami, Dominik und ich. Und werden auch parallel Nitro gucken und haben exklusiv für euch eine Behind-the-Scenes-Cam. Also einen anderen Blinkwinkel nochmal auf die Jungs in das Studio. Und gleichzeitig könnt ihr in unserem Stream im Chat bei Football Bromance Fragen direkt an Köln in das NFL-Studio stellen, wo dann Patrick, Kasim, Björn und die anderen alle, die auch am Start sind, Fragen beantworten werden aus unserem Livestream, aus unserem Chat, also von euch direkt in das Studio nach Köln. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall einschalten, aber wir wollten ja darüber reden, Dominik. Wie ist es eigentlich als Draft-Prospect, wenn dann du hast trainiert? Wir haben darüber geredet, vor zwei Folgen war das, glaube ich. Letzte Folge war das nicht, vor zwei Folgen haben wir darüber geredet. Du hast trainiert, du hast gegrindet, du bist da drin, du hast deinen Agent, du hast alles Mögliche ready und dann ist der Tag der Tage, der Draft fängt an. Und was genau geht dann durch einen Kopf? Ich meine, du hast es durchgemacht, du hast es erlebt im Endeffekt. Du wusstest, okay, ich gehe nicht in Runde 1. Also Tag 1 war dann ja schon mal weg. So, Kicker gehen ja eigentlich nie irgendwie in Runde 1. 2 und 3 auch sehr unwahrscheinlich. Du wusstest ja, wenn irgendwas passiert, an Tag 3. An Tag 3 ist Runde 4 bis Runde 7. Heißt, du wusstest, wenn irgendwas ist, ist es an Tag 3. Wie bist du da reingegangen erstmal in diesen Draft? Mit welcher Vorahnung? Hat dein Agent dir irgendwie gesagt, okay, du gehst wahrscheinlich Runde 6 oder 7 oder vielleicht gar nicht? Was war so die Erwartung, mit der du da rangegangen bist?
Ja, also meine Erwartung, die von meinem Agenten auch ganz transparent gesagt wurde, war, du wirst wahrscheinlich undrafted gehen. Du hattest kein Pro Day, du warst nicht bei der Combine, du hattest ein gutes All-Star-Game, eine richtig gute Saison, aber wirst wahrscheinlich undrafted gehen. Und das war sein Sprechen. Aber halt von der Athletenseite in meinem Kopf war es halt, ich habe alles getan. Ich habe so eine geile Saison gehabt, die beste als Senior, die man haben kann. Ich habe lediglich alle Schulrekorde minus halt 2 oder so gebrochen. Ich muss eigentlich gedraftet werden. Und dann gehst du halt mit diesen Erwartungen rein. Du hast gute Interviews gehabt und du sagst einfach, nee, ich werde heute gedraftet. Du wirst es halt quasi so rauswerfen und rein wollen. Das ist auch passiert. Mhm. Und wir hatten halt eine kleine Feier eigentlich bei mir zu Hause. Mit nur meinen Eltern, meiner Schwester und so zwei von meinen Kollegen. Und ich war halt angepisst. Also ich war glücklich für meine Kumpels, die gedraftet wurden. Natürlich, also wir haben das schon mal angesprochen, dass wegen keinem Pro Day, dass die quasi diese drei Kicker gedraftet hatten, die Pro Days hatten. Und die anderen, die ohne Pro Days waren, wurden nicht gedraftet. Aber es ist halt trotzdem, du bist angepisst, weil du weißt halt, okay, hey, ich brauche nur ein Team, das irgendwie mir so eine Chance gibt und das Selbstvertrauen. Weil wenn du gedraftet wirst als Kicker, egal ob es der allerletzte Pick ist, ein Team investiert ja quasi schon Geld in dich. Und die sagen, du bist unser Typ für mindestens ein Jahr und wir werden mit dir gehen. Egal was passiert, wir werden mit dir gehen. Mhm. Und dieses Selbstvertrauen, das du dann schon von einem Team hast, das kann natürlich auch zu guten Dingen ja, erhoffen. Oder bei manchen ist es einfach, jetzt hast du den Druck, weil du gedraftet wurdest. Also es ist unterschiedlich. Aber ich kann mich erinnern, ich war dann einfach ab Runde 6 in meinem Zimmer richtig angepisst. Also meine Eltern waren draußen, haben es angeschaut. Und,
okay, du warst generell abgefuckt.
Ich wollte halt einfach ein bisschen in Ruhe sein. Dann gab es auch noch mit meiner Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt, also ein bisschen so Streit, also war halt dann wirklich so ein Tag, wo ich dachte, ja.
Oh, nee, hattest du das auch? Nein.
Ich war so mental ehrlich? Einfach durch. Ich dachte mir, okay, jetzt sag einfach meinen Namen einmal oder Telefon klingelt. Und dann hast du natürlich auch so Witzbolde von deinen Kumpels, die dich anrufen und ein bisschen verarschen wollen. Mein Kumpel, der im anderen Zimmer war, hat mich angerufen. Und hat gesagt, ey, komm raus. Und ich dachte mir, Alter, Scheiße. Jetzt ringelt das Telefon, es ist nicht mal irgendjemand. Dann die Rams haben mich angerufen und gesagt, dass es zwischen mir und jemand anderen war zum Draften. Und dann, das war so 3 Picks vor denen. Dann dachte ich mir, okay, da gibt es vielleicht eine Chance, dass ich hingehe. Und nee, war dann nicht der Fall. Die haben dann jemand anderen gedraftet. Und dann die Colts hatten irgendwie 2 oder 3 Picks wirklich hintereinander.
Ehrlich? Boah.
Und dann denkst du dir, okay, die können niemals 3 defensive Spieler oder sowas nehmen. Die nehmen sich 2 Spieler, die sie schon kennen, und dann irgendwie einen Specialist. Aber die haben auch nichts gemacht. Und ich war halt dann persönlich angepisst und ich habe da halt in Runde 6 schon meine Agenten geschrieben, hey, ich will nach Las Vegas gehen, und habe quasi wirklich.
Okay, pass auf, aber lass uns mal kurz ein bisschen zurückkommen. Also du warst Draft, bei deiner Family, aber alleine in einem Zimmer und hast erstmal gewartet, weil du wolltest keinen dabei haben, sondern du warst so in deinem mentalen Tunnel, dass du gesagt hast, ey, ich möchte das jetzt alleine hier wissen und ich bin hier und ich bin jetzt gerade alleine hier und nervt mich alle nicht. So. Also du warst.
Nee, es war halt eher so, wir waren draußen, also wir waren alle zusammen, haben auch gegessen,
und
haben einfach den Draft angeschaut. Aber dann war es halt eher so von, mach dir keine Sorgen, die haben jetzt einen anderen Kicker gedraftet, ist alles gut. Oder dann dieser Mitleid, verstehst? Also ja, deine Kumpels und deine Familie will ja nur das Beste für dich. Aber es ist dann auch immer diesen Mitleid in dem Zeitpunkt von, ey Leute, ich brauche das nicht. Mhm. Also ich bin angepisst, aber ich brauche kein Mitleid von euch. Und dann war ich halt eher so selbst genervt, nicht wegen denen, aber einfach so ein bisschen selber genervt. Und bin dann deswegen einfach in mein Zimmer gegangen und habe einfach gesagt, nee, wenn es passiert, passiert, wenn es nicht, kein Ding. Und dann direkt, als ich unterschrieben habe, bin ich rausgegangen. Da war es natürlich auch jetzt Zeit zu feiern ein bisschen. Aber ich kann mich erinnern, ich war auf der Westküste, Draft war so gegen
16 Uhr. Aber das war jetzt noch nicht in Vegas, sondern bei dir zu Hause. Du warst noch nicht in Vegas.
Schnell gegessen und dann so gegen 19 Uhr war ich schon auf dem Platz und habe gekickt. Also ich war dann halt so motiviert auch noch von
all den Teams. Aber das ist nochmal kurz den Schritt zurückrudern. Viele fragen sich jetzt vielleicht die Gratulation, okay, warum wusstest du schon direkt nach dem allerletzten Pick, dass die Las Vegas Raiders dich haben wollen? Also wie genau läuft das ab, wenn du ein eh schon projected Late-Round-Pick bist? Melden sich dann schon Teams bei deinem Agent vorher und sagen, okay, falls er nicht gedraftet wird, wollen wir ihn auf jeden Fall signen? Wenn er dann ja sagt, schicken wir direkt den Contract raus? Oder wie genau kann man sich das als Fan vorstellen, läuft das dann ab in dem Moment?
Ja, die Teams reden alle quasi mit deinem Agenten. Du hast deine Liste von Teams, die dein Agent auch weiß, die realistisch sind, wo man hingeht. Und er versucht dann, das Beste für dich rauszuverhandeln. Jetzt zum Beispiel, anderes Beispiel, aber mit Lenny Krieg. Er ist jetzt bei den Atlanta Falcons. Er hatte einen mega Pre-Draft-Prozess. Er durfte ja jetzt schon unterschreiben, weil er durchs IPP-Programm gegangen ist. Aber er hat ja einen garantierten Anteil vom Vertrag gekriegt und einen Signing-Bonus.
Ein Visit im Endeffekt, ja.
Weil er so gut abgeliefert hat. Auch mehrere Teams hatten Interesse an ihm, nachdem er quasi bei den Falcons eine Vorprobe oder Interviews geführt hat. Genau, sein Visit, wo bei Visits heißt normalerweise, es ist ein Workout, du kannst da kicken. Aber er hatte so einen guten Visit und auf einmal hat dein Agent wirklich alle Mittel, das auszunutzen. Im Sinne von,
Druck.
Ja, ihr wollt ihn, aber er unterschreibt nicht, solange da nichts Garantiertes ist. Und desto mehr Teams begeistert von jemandem sind, wie in dem Sinne, bei Lenny waren sie ja mehrere noch dran, die ihn dann auch erst sehen durften, dann kommt der Druck.
Und dann haben also du wusstest halt schon von den Raiders, wusstest du noch von Lenny anderen Teams, während den letzten Runden, die schon gesagt haben, okay, falls du nicht gedraftet wirst, wollen wir dich haben. Also hattest du eine Auswahl von Teams? Das zeigt
dir dann auch schon, dass die investiert in ihm sind. Ich hatte mehrere Teams, das waren die Bengals waren eins davon. Dann waren es auch die Titans, die Colts und die Rams. Die Rams hatten zwar einen gedraftet, aber die wollten trotzdem noch einen zweiten Jungen mit reinbringen. Und dann war es halt eher, die Rams sind komplett für mich ausgeschlossen worden.
Also deswegen, du hast ja fünf Teams dann gehabt, wo du dann wusstest, okay, zu den fünf Teams könnte ich hin. Und du kannst ja dann, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, für alle, die gerade zuhören, das ist ja dann nicht mehr Draft, sondern Dominik hat ja dann selbst die Wahl, zu welchen von diesen fünf Teams er dann geht. Er hat im Prinzip ein Angebot von allen fünf Teams bekommen. Und dann hast du dich ja entschieden, Dominik, okay, ich gehe zu den Raiders, weil ... Also du kannst ja selbst dann frei entscheiden, welchen von diesen fünf Angeboten du dann annimmst. Manche haben zwei Angebote, manche haben zehn, manche haben vielleicht gar keine Angebote, aber du hattest fünf. Und dann kann man ja, je mehr man hat, desto mehr Auswahlmöglichkeiten hat man ja dann, wo man hingeht. Jetzt die Frage, du hast schon gesagt, okay, du wusstest, bei dem einen Team gehe ich nicht hin, die haben schon Kicker gedraftet und so weiter und so fort. Was waren für dich so die ausschlaggebenden Punkte, warum es die Raiders waren in dem Moment? Wo du dann direkt wusstest, okay, ich unterschreibe direkt.
Für mich war es, also man hat ja auch Gespräche und alles mit den Coaches geführt, eine perfekte Situation. In allen Sinnen. Ich bin Westküste, damals war ich ja noch mit meiner Ex zusammen, sie ist auch aus der Westküste, aus Utah, ist dann in der Nähe. Dann denkt man schon von der Familie her, sie ist nah dran. Meine Familie ist
Daniel Carlson, ne, für die alle, die jetzt Daniel vielleicht nicht mit Vornamen dann kommt's auch vielleicht direkt noch im Kopf auf haben.
Die Situation an, Daniel hatte eine schlechte Saison, also in der vorherigen, und die wollen halt Competition reinbringen. Ja, der Daniel Carlson. Und dann hast du es auch so, du bist auf der Westküste, du spielst in einem Dom zu Hause, das heißt, du hast garantiert 8 Spieler in einem Dom, ohne Wetterbedingungen oder irgendwas, und die anderen Spiele sind dann halt, okay, du spielst in KC, in Denver und in L.A., das heißt, L.A. ist auch Halbdom, wirklich gutes Wetter. Da hast du direkt schon 9 Spiele, wo du dir als Kicker garantieren kannst. Du hast nichts, über das du dich wundern musst. 0 Einkommensteuern in Vegas. Heißt, du kriegst mehr von deiner Kohle. Dann kommen halt all diese Faktoren zusammen und du denkst, das ist wirklich die beste Auslage. Knapp dahinter waren die Colts. Und da war halt einfach eher, ich wollte gerne nach Indianapolis. Es war eine genau gleiche Situation eigentlich, aber die hatten halt schon von meinem Agenten auch einen Kicker, Chase McLaughlin. Das ist jetzt der Kicker von den Buccaneers. Und dann ist es halt eher so, dass dein Agent
man muss ja nur so gerade strategisch denken. Er sagt, also wenn man jetzt aus der Sicht des Agents denkt, ist es ja auch so, dass er dann seine beiden eigenen Spieler, sag ich mal, gegeneinander ausstechen muss. Es halt, weißt du, also er kann ja dann nicht mehr wirklich dein eigenes Interesse dann am besten rüberbringen, sag ich mal, weil er hat ja dann zwei Spieler beim gleichen Team in der gleichen Situation und in einer Competition. Und das ist ja dann auch schwierig, dann neutral zu bleiben und jemanden zu vertreten, wenn du auf beide Seiten eigentlich ganz neutral gucken musst. Das ist ja auch nochmal schwierig.
Genau. Und ja, das war für mich die besten Optionen. Cincinnati war dann am Ende, ja, hey, wir bleiben wahrscheinlich noch mit Randy Bullock. Tennessee hat sich dann am Ende Gostkowski geholt für sehr viel Geld. Hieß, okay, das war dann so raus. Ich weiß, er hat dann nicht gut performt, aber sie haben ihn halt für viel Geld verpflichtet. Und ja, das hat dann einfach am meisten Sinn gemacht, zwischen den Raiders und den Colts sich zu entscheiden. Und dann war es halt am Ende.
Vielleicht warst du der Grund,
Las Vegas. Und
du warst die Competition, die ihn gepusht hat.
Seitdem
die ihn gechallenged hat.
Der besten Kicker in der Liga sich etablieren können. Und manchmal ist es halt so. Manchmal geht man zu einer Situation. Ey, man weiß nie.
Ey, die mussten ihr A-Game bringen, ey, damit Dominik nicht den Starting Spot kriegt.
Bei jedem Team, wo ich war, der Kicker, den ich gepusht habe, hatte seine beste Saison in seiner Karriere. Das ist kein Zufall. Digga, also das war ja in Carolina, Zane Gonzalez. beste Saison, die er als Professioneller hatte. Er war 16 von 17 bei Field Goals oder sowas, nachdem wir Competition hatten. Daniel bei Las Vegas, unglaublich die letzten paar Jahre. Dann in Houston, das Jahr nach mir, Kaimi Fairbairn, beste Saison seiner Karriere. Detroit der Hauptkicker. Replacement kam rein, Michael Badgley.
Ja, bevor wir jetzt gleich in unsere
gekickt oder so, aber war statistisch einer seiner besten Karriere. Der hat irgendwie nur ein oder zwei Field Goals verpasst der ganze Saison.
Ah, okay, aber okay.
Ich bin verflucht, Mann. Ich bin verflucht.
Ich bin
wie das Rebound Girl.
Das gibt es nicht in Deutsch, aber das gibt es wirklich nicht in Deutsch. Da gibt es keinen Begriff für, glaube ich.
Du hast aber, vor dem du die nächste beste Freundin hast, geil, du normalerweise eine, wo du nicht so, genau, bist nicht so
Shit. Oh, Mann, ey. Alright, aber bevor wir jetzt gleich zu unseren, wir haben ja gesagt, letzte Woche haben wir gesagt, wir gucken uns Top 3 offensiven Spieler an, die wir uns verliebt haben.
Ich bin da für eine gute Zeit, aber nicht eine lange Zeit.
Top 3 defensive Spieler von uns an, die wir uns verliebt haben. Bevor wir das machen, aber gerade nochmal die letzte Frage, die ich auch oft mal gesehen habe schon, die sich Fans stellen, die mich mir aber auch ganz lange gestellt habe. Jetzt hast du unterschrieben, du packst dein Name da drunter, schickst es den Raiders zurück. Was ist dann der Ablauf? Wann genau fliegst du hin? Fliegen die dich raus? Musst du da selbst hin? Das sind ja alles Fragen, die sich Leute dann stellen und sich, ey, wie kommt man dann als Spieler dann da eigentlich dann an? Hast du direkt ein Hotel von diesem Team? Musst du dich direkt um irgendwas Eigenes kümmern? Wann genau startet dann was? Trainierst du direkt? Wann musst du Measurements nehmen für irgendwie Helm und keine Ahnung? Also nimm uns mal mit durch diesen Prozess von, du hast jetzt unterschrieben, du bist jetzt ready, Contract ist draußen und was sind die nächsten Steps?
Ja, also du hast normalerweise eine Woche nach dem Draft direkt das Rookie-Minicamp. Also ist ein richtig kurzer Turnaround. Das heißt, kommt drauf an, ob du gedraftet wurdest am Donnerstag in der ersten Runde oder am Samstag in der letzten Runde. Hast du wirklich einen richtig kurzen Turnaround-Time, von dir wird ein Anruf gegeben, hey, wo ist deine Adresse, wir wollen dir das iPad schicken, dass du direkt die schnellstmöglichen Plays und so lernen kannst. In uns bei Kicker war es einfach Tape anschauen. Was sind deine Größen für all die Sizes? Woher fliegst du und kommst zu uns, dass du jetzt in die Facilities gehst? Buchen dir deinen Flug quasi. Weil die wissen, Rookie Minicamp fängt am Freitag an, heißt, du musst Donnerstagabend schon da sein eigentlich. Wir wollen aber alles planen, normalerweise bist du Mittwoch da. Während meiner Zeit war es Corona, also wir hatten nicht mal so ein Programm. Aber es geht relativ schnell. Die First-Round-Picks, die sind schon auf dem Flieger rüber, Stunde, zwei Stunden, nachdem die gedraftet sind, um da ihre Physicals und all die Tests nochmal zu machen mit den Teams spezifisch. Aber du hast normalerweise einen Kontakt, der erledigt all das, die ganzen Unterschriften und so, die holt deinen Agent dich.
Ja, krass. Also dann bist du im Prinzip einfach 24 Stunden dann so vor Ort. Also du warst dann auch den nächsten
Tag direkt 24 direkt Stunden in Vegas. Von, wenn du gedraftet
und
wurdest,
hast schon so
sein wurdest.
Measurements mit Helm, Jersey, was für eine Größe, die hast du, da gibt mir in diesem Equipment Room, wo du dann einmal so komplett gemessen wirst wahrscheinlich, ne? Und irgendwie nochmal was angepasst wird. Und dann geht es ja eigentlich schon direkt los. Aber hast du zum Beispiel Hotel und so, ist es dann direkt von dem Team aus, wo die sagen, ey, ja, das ist unser Teamhotel, so, du bist da und da so lange, bis du was Eigenes hast, oder gibt es irgendwie ein Limit oder kannst du da die ganze Zeit bleiben? Was ist da so das Ding?
Ja. Normalerweise ist es, die geben dir das Teamhotel für die OTAs und allem und dann Training Camp auch.
Okay.
Und kommt drauf an, aber ich glaube, du hast zwei Wochen Zeit, nachdem du das finale Team geschafft hast, rauszuziehen und dir was Eigenes zu finden, oder dann zahlst du halt selber fürs Hotel. Aber normalerweise geben dir das so ein bisschen Zeit. Also bei jedem Team, wo ich dann gesigned wurde während der Saison,
das ich mir schon krass
haben die
vor,
das Teamhotel bezahlt. Alright.
So viel zum Draft, also jetzt wisst ihr Bescheid, wenn am Donnerstag, Freitag und Samstag dann Namen vorgelesen werden. Es ist nicht einfach nur Namen vorlesen und die Spieler werden gepickt und die Teams haben ihren neuen, weiß nicht, Wide Receiver, Cornerback, Kicker, was auch immer, sondern so ein bisschen auch, was dann dahinter steckt persönlich für jeden einzelnen Spieler, was das für ein Journey ist. Von letztes Spiel zum College bis zum Draft und dann von dem Draft bis hin zum Team. Wir werden sicherlich nochmal darüber reden, wie es dann ist im Training Camp, was sind die ersten Trainingseinheiten, wie hat Dominik sich gefühlt und so weiter. Das sind die nächsten paar Talks, die wir haben werden. Aber soweit, so gut. Donnerstag ist der Draft, wir haben schon gesagt, guckt auf Nitro und so weiter. Die Infos packen wir auch nochmal in die Shownotes, kann ich auch nochmal machen. Also da findet ihr wirklich alles an Infos nochmal für Donnerstag, was da genau abgeht. Aber jetzt kommen wir zum Ende der Folge, das letzte Drittel, sage ich mal, zu unseren Top 3 defensiven Spielern. Wir haben schon in Offensive ein bisschen drüber geredet und gesagt, was sind die Spieler, in die wir uns verliebt haben. Es kann irgendein Projected 7th Round Pick sein, es kann auch alles First Round sein. Wir haben Dominik und ich haben uns da keine Art Regeln gesetzt, sondern es ist wirklich, welche drei Spieler gerankt von 3 bis 1, wir fangen mit 3 an, enden mit 1, sagen, okay, wenn wir General Manager in der NFL wären, welchen Spieler müssen wir in unserem Team haben? Wenn der da available ist, wir können nicht an ihm vorbei, weil wir den so nice finden. Egal, ob es jetzt welche, keine Ahnung, dritte Runde ist, vierte Runde, was auch immer, haben wir ja gesagt. Aber was sind so Namen, wo wir sagen, du guckst dir das Tape an und sagst, shit, Alter, den muss ich unbedingt haben. Der ist einfach geil. Deswegen, ich würde sagen, Dominik, ich weiß nicht, wer angefangen hat, letztes Mal mit Nummer 3. Hast du angefangen? Habe ich angefangen? Ich weiß es nicht. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Sag. Alright, mein erster ist ein First-Round-Pick. Oder wahrscheinlich ein First-Round-Pick. Aber ich krieg von ihm so ein paar Vibes von dem Spieler, der schon in der NFL ist. Von dem Team, wo ich Fan bin.
Mal anfangen.
2014. Ehrlich. Will Johnson von Michigan. I like it. Ja, das ist geil, dass wir den gleichen haben. Das ist ja lustig. Das ist geil. Okay.
Wir haben den gleichen auf der 3. Ja.
Pat Surtain. PS2, yep. Baby.
Yep.
PS2. Pass auf, wir müssen darüber reden, warum. Er ist genauso gut, ist eigentlich genauso groß
und direkt, als du viel gesagt hast, ich krieg so Vibes von einem Spieler, den
auch
den
genauso
ich mag.
Aus. Also Pat Surtain, ist irgendwie so ein bisschen wie sein verlorener Zwillingsbruder.
Oh
irgendwie. Also
Gott.
Wenn du ihn wirklich anguckst, auch wie er teilweise steht. Weißt du, ich meine, wenn er so steht, bevor der Snap ist, wie er da so steht, denke ich mir so, das ist Pat Surtain in einer Michigan Uniform. Also das ist, wie er so aussieht auch, weißt du? Also klar, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass Pat Surtain schon ein Seasoned Vet ist, der nochmal ein anderes Level von seinem Game hat, so. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass Will Johnson schon genauso gut ist, natürlich nicht. Aber er gibt mir auf jeden Fall Pat Surtain Vibes. Und weil ich einfach Broncos-Fan bin, weil ich Pat Surtain-Fan bin, ist einfach ein geiler Typ, geiler Spieler, habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn ich einen Cornerback suche, dann nehme ich Will Johnson. Er hat wirklich Länge in Armen und Beinen, er ist schnell, twitchy, er hat irgendwie alles, was du ja für einen Cornerback One so suchst. Wenn die ganzen Scouts sagen immer, check all the boxes, also egal was du suchst, du machst überall einen Haken dran. Und das ist Will Johnson von Michigan.
Ja, Ballhawk-Skills, er ist einfach unglaublich schlau. Er weiß genau, wo er sich befinden muss und wo die Softspots sind, die er dann auch noch, wenn er sich schnell entscheidet, mit einer guten Break hinkommt. Der Typ ist einfach eine Maschine. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist er eigentlich ein Top-5-Pick. Also, wenn wir dann in 5 Jahren auf den Draft zurückschauen und wir sehen, dass der irgendwie in der Mitte
das
der
wär, ersten Runde gegangen ist, das wäre ein Steal.
Weil er einen Turf-Toe hatte,
das wäre ein Steal. Das wäre ein nicer
Pick. Dann lachen
Pick,
wir alle. Dann lachen wir.
Shit, wer auch der so weit fällt, wäre krass.
Sagen wir mal an 14, sagen die Colts holen sich ihn. Weißt du was? Dann lachen wir alle. Wie ist der zu 14 zu den Colts gegangen? Also für mich ist er halt so ein
das
Baller.
Sind neuen, das genau sind die neuen Moneymaker.
Das ist True wirklich, Lockdown also
haben
Corner haben
auf jeden Fall
wir
weiß,
sehen ja jetzt
was
momentan,
so generell Salary
diese angeht. Number One Lockdown Corners kriegen auch unglaublich viel Kohle mit Stingley und allen. Ey.
Stell dir mal vor, die Broncos holen sich Johnson, er fällt dann 20 und du hast PS2 mit Will Johnson.
Es ist eine Offensive League.
Das wär gefährlich, ey. Dann hast du die, da hast du die No-Fly-Zone 2.0. Das wäre richtig nice. Ey, okay.
Ja,
okay, Dominik, du bist
dran an
Nummer 2. Jetzt haben wir beide schon 3 gesagt. Was ist denn Nummer 2?
Ja, und du hast Riley Moss als Slot-Corner. Das ist schon nice.
Ich bin gespannt.
Nummer 2 ist jemand, der für mich persönlich viel zu low gerankt ist. Also seine Projection ist Zweitrunden-Pick. Er ist jemand, der zurückgekommen ist zu seiner Schule im letzten Jahr. Hat diese Schule geholfen, den National Title zu gewinnen. War der Kapitän der Schule. Und für mich checkt auch all die Boxen im Sinne von Locker-Room-Typ, lieben ihn. Leader, du weißt, er wird keine Scheiße bauen. Der ist competitive ohne Ende. Spielt Edge, ist ein guter Rusher, hat es bei Ohio State auch so gemacht. Und für mich einfach underrated, weil ich glaube, wenn du ihn jetzt so nimmst, weißt du genau, was du kriegst. Meine Comp für ihn ist Trey Hendrickson. Mhm. Einfach, er ist nicht der übelst krasseste, talentierteste Spieler mit der fastest 40 und unglaublichen genetischen Fähigkeiten. Aber du weißt, dass der Typ dreckig alleine
wird. Das ist ein geiler Pick. Das ist ordentlich mal ein Pick, der nicht in der ersten, nicht in der ersten Runde ist. Also vielleicht auch etwas, was man nicht direkt erwartet.
Und das ist
meiner ist Jack Sawyer. Ähnlich, könnte in die zweite Runde rutschen. Hat sich aber durch sein NFL Combine ein bisschen nach oben gepusht. Also ich glaube, vorher war er auf gar keinen. Also vorher, bevor das NFL Combine war, habe ich ihn eigentlich von keinem Experten irgendwo in der ersten Runde gesehen. Bei PFF rankt Nummer 67. Immer noch ranked 67 auf dem NFL Draft Big Board. Und wenn ich, glaube ich, als GM anwesend gewesen wäre bei seinem Scouting Combine und die Zahlen gesehen hätte, die er da draufgepackt hat, egal was für eine Disziplin, egal ob es eine 40 war, ob das Bench Press war, ob es Vertical Jump, Broad Jump, egal was er gemacht hat, der Typ sah nice aus. Klar, ich weiß, Tape hier und da, er ist manchmal zu früh und dann will er zu viel und dann ist er zu gierig und lässt mal eine lange Reception zu und so weiter und so fort. I know. Sein Floor ist auch tiefer als von anderen. Ich bin immer noch bei Defensive Backs. Aber sein Ceiling ist verdammt hoch. Also du hast ordentlich Potenzial, wenn du ihn draftest. Und ich glaube, wenn ich General Manager wäre, gehe ich gerne auf Potenzial, auch wenn es ein Bust-Pick werden könnte. Aber ich mag gerne damit zu spielen, was sein könnte mit so Spielern, wenn du das Potenzial schaffst, komplett auszuschöpfen. Er ist auch noch jung. Er ist gerade 21 erst geworden vor kurzem, vor ein, zwei Monaten. Und die Rede ist, Dominik, weißt du es? Hast du einen Guess? Yes, sir. Nick Imamori, South Carolina, Safety 6'3", 227. Heißt, er ist, wie groß ist er? 1,92, 93, 227 Pfund heißt er, 110, 112 Kilo.
Ja.
Der Typ ist eine 4,3,9 oder sowas gelaufen. Der den höchsten Vertical Jump von allen Spielern beim NFL Scouting Combine. Und ich habe, also oft ist ja die Comparison zu Isaiah Simmons, die Cardinals damals gedraftet haben, der ja so ähnlich war, wo man nicht wusste, okay, der Typ ist ein Athlet, der ist ein Freak, aber nicht wirklich so eine natürliche Position, wo du sagst, der spielt Safety, der spielt Cornerback, der spielt Linebacker, sondern der ist ja auch so überall so ein bisschen rumgeschwommen und bei ihm war ja das Problem in seiner NFL-Laufbahn, dass er nie wirklich so seine Art zu Hause gefunden hat auf dem Spielfeld. So, er war ja nie wirklich so der Top-Star, war überall dann gut, aber irgendwie nie so wirklich stark. Und die Gefahr hast du bei Nick Imamori auch, weil er genauso ähnlich spielt. Aber ganz ehrlich, ich würde das Risiko eingehen, weil ich ihn einfach, wenn ich ihn angucke, einfach wie er läuft und was er macht und was er für ein krasser Athlet ist, ganz ehrlich, wenn der Ende erste Runde fällt und ich bin die Ravens, ich bin die, keine Ahnung, irgendwas, was Ende erste Runde ist, wo du sagst, sie brauchen irgendwo Defensive Backs, dann nehme ich Nick Imamori. Deswegen ist auch 21. Das ist das Ding.
Ja, der Typ ist schon geisteskrank athletisch und alright, alles, das man eigentlich haben will. Ja,
so, warte, ich muss weitermachen bei Nummer 1, ne? Du hast zwar schon gesagt.
Deswegen ist man ein junger Spieler. Aber wenn er erst 21 wird, ja.
Ich glaube schon, weil du bist auch ein Liebhaber dieses Spielers. Ich glaube, du hast ihn auch auf Nummer 1.
Ja. Ich will aber mal schauen. Haben wir vielleicht die gleiche Nummer 1 sogar?
Okay, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich bin ehrlich, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen deinem Spieler, den du jetzt wahrscheinlich hast, und meinem Spieler. Aber es ist gut, dass wir zwei haben. Heißt, wir werden über beide kurz reden.
Also spielt er in blau und weiß.
Aber du weißt jetzt wahrscheinlich schon, wenn ich sage, dass es nicht blau-weiß ist, weißt du trotzdem schon, wer es ist. Denke ich mal, oder? Alright, also. Mein Spieler hat Highlights produziert, die immer noch in meinem Kopf sind letzte Saison. So. Der hat Cornerback gespielt. Ich merke gerade, dass ich nur bei Defensive Backs bin. Das merke ich gerade erst in meinem Top 3. Ich habe irgendwie nur Defensive Backs. Anscheinend finde ich die Position cool zu gucken, was auch immer. Aber was ist der nächste Hint? Also, er hat auf jeden Fall Highlights produziert, Interceptions in Endzone. Also, der Typ ist einfach crazy. Hat vor kurzem sein Jersey retired bekommen, was ein bisschen kontrovers war. Wir haben drüber geredet, Dominik. Ich gehe auf diese Seite. Es ist die Rede von dem Heisman-Winner 2024, Travis Hunter. Ich weiß, viele haben ihn auch als Wide Receiver gelistet, als Cornerback.
Du gehst auf diese Seite.
Und ich sage, mir ist scheißegal, was da gelistet ist. Wenn ich GM bin und ich bin irgendwo in der Top 10 und der fällt auf 5, 6, 7, 8, 9, 10, für mich ist auch auf 4 oder für mich auch auf 3, ist mir scheißegal, dann nehme ich Travis Hunter. Dann nehme ich diesen Spieler. Weil der Typ ist einfach anders. Klar, er ist Cornerback, er ist aber auch ein Wide Receiver, er ist ein Weapon, du kannst ihn machen lassen, was du willst. Er ist ein Game Changer. Das Einzige, was wirklich ein bisschen, wo es ein kleines Fragezeichen hat, ist vielleicht seine Größe und Gewicht, wo man sagt, okay, wenn er wirklich beide spielen wollen würde, Cornerback und Wide Receiver, wie lange kann er es durchhalten und ist er vielleicht verletzungsanfällig in der NFL? College Football ging, aber in der NFL, wenn die ganzen Big Boys kommen, die Hits kommen und alles so weiter und so fort, ist er dann vielleicht öfter mal verletzt. Kann man drüber reden, kann man reinwerfen. Das ist ein Argument, das gebe ich zu, aber das überschattet für mich bei weitem nicht, was er an Potenzial hat, was der Typ ist einfach electric. Mir fällt kein anderes Wort ein. Der ist exciting. Wenn ich NFL-Fan wäre und mein Team würde Travis Hunter draften, würde ich allein schon nur wegen ihm jedes verdammte Spiel einschalten. Weil du weißt nie, wann die nächste Interception von ihm kommen wird, wann das nächste Highlight-Reel kommen wird, und es wird kommen. Und deswegen schalte ich ein. Und deswegen, wenn ich GM bin, ist es nicht nur ein Spieler, sondern es ist ein Fan-Magnet. Du willst ihn haben, das zieht neue Fans an. Das ist nicht nur ein Spieler, der deinem Team hilft, sondern auch dich finanziell vielleicht ein bisschen pusht, was Jersey-Sales und alles angeht. Muss man ja auch dann bedenken. Es ist vielleicht kein Argument für den richtigen NFL-Draft, so denken dann die GMs wahrscheinlich nicht, aber das kann man sogar auch noch mit reinwerfen. Das ist ein Typ, den Leute sehen wollen, den Leute in ihrem Team haben wollen. Travis Hunter, das ist. Ich kann nicht genug über ihn reden. Ich muss ihn auf eins packen. Über den Spieler, den du wahrscheinlich hast. Ja, deswegen, ich weiß.
Das ist fair. Ich habe halt Travis Hunter letzte Woche als Receiver genommen. Deswegen war der nicht auf dem Schirm bei mir, aber ich gebe dir recht. Er ist einfach, seine Coverage-Skills deswegen sind unglaublich und er wäre halt der beste Ball-Playing-Cornerback,
den sie jemals gegeben hat. Ich liebe diesen Gedanken von, okay, wenn er zu 100% von seiner Ability spielen kann und zu 100% das wird, was er sein könnte. So, weißt du, ich meine, also ich weiß, dass es nicht vielleicht immer das Beste ist, aber wenn ich GM wäre, würde ich sowas lieben, glaube ich. Dann würde ich immer so auf so Potenzial gehen. Deswegen. Aber du hast, glaube ich, jemanden, der nicht nur Potenzial hat, sondern auch einen relativ hohen Floor, wo man eigentlich sagen könnte, er ist der safeste Pick im NFL-Draft auf der defensiven Seite.
Weil am Ende des Tages, wir haben es im Super Bowl gesehen, wir sehen es so oft, dass du einfach einen unglaublichen Defensive Lineman hast und haben musst, um zu gewinnen. Und wenn du jetzt halt jemanden hast, wie einen Abdul Carter, dann gibst du dir so eine unglaubliche Fähigkeit, Spiele zu gewinnen, weil der Typ für mich, du kannst mir sagen, was du willst von, aber Micah Parsons war doch eher Off-the-Ball-Linebacker. Schau dir diese Spiele an von Michigan gegen Penn State, Wideout-Game mit dem geilsten Moment aller Zeiten, wo du gar nichts hören kannst und du siehst einfach, wie Micah Parsons da angerusht kommt als Off-Ball-Linebacker. Der Typ war schon immer ein Pass-Rusher.
So crazy.
Und man hat um ihn gegeben. Ja,
das haben manche, die aber auch die um der, Abdul also Carter muss man vielleicht überlegen. Also 12 Sacks hat
Saison andere, alleine hat
andere Abdul Carter auch, aber ich glaube 24 und Tackles for Loss und haben manche, die in der ersten Tackles Runde gehen in ihrer ganzen College.
In dieser Saison Karriere. Alleine.
So, wenn man das mal einordnen will.
Und 24 TFLs sind mehr als die 19 von Micah Parsons, die er in seiner 2 Saisons hatte. Und die 12 Sacks sind 5,5 mehr als Micah Parsons in 2 Saisons hatte. Also es ist ja so unglaublich dominant gewesen. Er war dann auch noch verletzt obendrauf und wurde getriple-teamed bei vielen Spielzügen. Und er ist einfach, auf Englisch sagt man Havoc, create Havoc. Bruder, der rennt so schnell auf dich drauf, der ist so ein physischer Freak und stark. Der rennt dich um, der rennt durch dich, der rennt an dir vorbei. Und ich will einfach nur sehen, wie er in so 2 bis 3 Jahren seinen Körper weiterentwickelt. Weil für Edge Rushers ist es Jahr 1, wenn du nah an 10 Sacks kommst, bist du schon unglaublich. Dann wirst du Defensive Player of the Year. Safe. Oder Defensive Rookie of the Year, sorry.
Das ist,
wenn Abdul Carter reinkommt und Jahr 1 geisteskrank durchdreht, will ich ihn nicht in Jahr 4.
Ich bin gespannt. Ich glaube, beide unsere Top 3 können sich sehen lassen. Aber im Endeffekt, nochmal für euch, es ist ja nicht wie die. Wie wir die Spieler also ranken würden, im Sinne von, wie sie gedraftet werden, sondern es ist einfach nur, in welche Spieler wir uns verliebt haben. Also es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ein Rory in die 2. Runde rutscht oder keine Ahnung. Also ne, es ist ja kein wirkliches Guessing, wo sie gepickt werden, sondern es ist einfach nur, ey, wenn wir uns diese Spieler angucken, finden wir die einfach wirklich nice und da müssen wir einmal drüber geredet haben und die wollen wir dann gerne in unsere Top 3 Top werfen von Lieblingsspielern. Mehr ist es ja nicht. Also ne, nur damit nochmal das vielleicht so ein bisschen eingeordnet ist. Wie gesagt, da sind wir jetzt beim Ende der Folge. Haben wir schon gesagt, das war jetzt das letzte Drittel. Alle Sachen von College Football Island zu Draft, Stream und Nito und RTL Plus und was jetzt noch diese Woche alles geht, findet ihr in den Shownotes, wie immer. Da findet ihr alle Informationen, die es so gibt für diese Woche, für die anstehende Zeit. Und ich würde sagen, wenn Dominik nichts mehr hat, er guckt mich gerade schon so müde an aus dem Büro. Ne, jetzt lacht er. Langer Tag, ja, glaube ich. Aber ey, für euch machen wir immer noch einen längeren Tag, denn BSU ist BSU, Baby. Und ich würde sagen, damit können wir die Klasse schließen. Das Semester ist fast schon wieder für das kleine Sommersemester, sage ich mal, ist fast schon wieder durch. Wir haben ja noch ein paar Folgen, aber wir sind schon wieder so in der Mitte, würde ich sagen. Wir sind so Midterms, würde ich sagen. Und genau, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir gleich aufhören. Ich habe eure Fragen bekommen. Ich habe wieder einige Fragen per DM bekommen. Wichtig aber noch, die werden wir nächste Woche machen. Ihr habt sie aufgeschrieben, aber es ist schon eine lange Folge gewesen. Deswegen, nächste Woche machen wir noch mehr DMs, falls ihr noch Fragen habt zum Draft, zum was auch immer. Vielleicht jetzt, denn Draft ist ja Donnerstag. Falls ihr dann Fragen habt, ey, warum hat das Team Spieler XY genommen? Was sind ihr? War das eine gute Entscheidung? Keine gute Entscheidung? Packt alle Fragen in eine DM an Dominik oder mich oder vielleicht an uns beide, wenn ihr 100% sicher gehen wollt, dass sie gelesen wird. Dann versuchen wir sie nächste Woche zu beantworten. Wir können ja nächste Woche so ein kleines Q&A machen. Wäre auch mal eine coole Folge. Kommen wir uns überlegen, so einen kleinen Teil zu machen. Also, falls ihr da noch was habt, schickt es uns. Und wenn ihr nichts mehr habt, so wie Dominik und ich heute, dann beenden wir das Ding mit den Worten wie immer, Dominik.
Class is dismissed. Easy.